Schönen guten Nachmittag, sorry, guten Tag. Ihr dürft mal eure Bibeln aufschlagen zu Johannes 12, Vers 12. Johannes 12, Vers 12. Und ja, Stefan hat mich gebeten gestern, also einfach als Vorwarnung jetzt, falls ihr überrascht seid, vielleicht seid ihr nicht überrascht für die drei Leute, die hier sind. Immerhin die vier Leute, die fünf Leute. Stefan hat mich gefragt gestern Abend spontan, ob ich die Predigt halten möchte, und ich war so krieg mal Übersetzung da hinten. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, habe ich mir erstmal überlegen müssen, und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. So, das ist zum ersten Mal, dass ich eine Predigt halten werde ohne Vorbereitung. Also ich habe vorbereitet jetzt, aber nicht im klassischen Sinn, jetzt so stundenlang recherchiert, gelesen, niedergeschrieben, neu getippt und so weiter und so weiter. Habe ich nicht gemacht, konnte ich nicht machen. Und ich musste einfach so spontan sozusagen das machen. Ich habe mir jetzt schon Gedanken gemacht. Nicht denke, dass ich jetzt überhaupt mir keine Gedanken gemacht habe. Aber ja, so habe ich das gemacht. So, da ich jetzt gefragt worden, so das zu machen, so aus dem Stegreif, kann es heißen, dass die Predigt sehr kurz ist oder vielleicht sehr lange ist? Weiß ich nicht. Wir werden mal sehen. Aber ich hoffe, dass es irgendwo da in der Mitte ist. Und so der Happy Middle ist. Und dass wir da, ja, dass ihr gesegnet seid. So, immerhin. Und ja, warum Johannes 12? Na, da bin ich gerade in meinem täglichen Lesen eigentlich. Da habe ich gerade gelesen. Und das passt auch irgendwie. Heute sind wir beim Palmsonntag. Also man kann sagen, hey, du bist eine Woche hinten, Paul. Nee, aber hör mal zu, was Jesus zu sagen hat. Das passt sehr gut zu Ostern eigentlich, was er sagt hier in Johannes 12. So, lasst uns hören, was Jesus zu sagen hat, was der Geist Gottes uns zu sagen hat. Aber von der Geschichte her befindet Jesus und seine Jünger und alles, was da stattfindet, in Palmsonntag. Und ja, mal sehen, was Gott zu sagen hat. Ich danke dir für die Gelegenheit, Stefan, dass du mir gegeben hast, das zu machen, und mal sehen, wie Gott das benutzen möchte. Ich bete ganz kurz, bevor ich mit dem Text beginne. Vater, lieber Gott, wir danken dir für diesen Tag. Segne du diesen Tag. Möge du verherrlicht werden und ja, die Ehre bekommen. Du bist gestorben und auferstanden an diesem Tag. Und wir freuen uns und auch ja das Leben. Weil wir, was wir gesungen haben gerade eben, weil du in uns lebst, werden wir auferstehen. Und das ist ein wunderbarer Gedanken mit sich zu nehmen jetzt. Und ich bete, dass du uns segnest. In Jesu Name. Amen. Also ich werde den Text lesen, einfach, das ist auch gut. Das ist jetzt nicht der Haupttext, von dem ich predigen werde, wird erst in Vers 23 sein. Aber ich beginne schon mal mit Vers 12, einfach damit man ein bisschen Geschmack hat, einen Eindruck hat, wo wir uns jetzt gerade befinden in der Geschichte. Vers 12, am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zum Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweigen und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn, und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt sitzen auf einen Eselsfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch, als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Also das Fest ist Passa. Sie sind da wegen Passafest. Und die Griechen sind auch gekommen. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Es kommt Andreas und Philippus, und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es, und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach, und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Ja, so, das ist mein Text einfach, der Haupttext hier, was Jesus gesagt hatte. Die Griechen kommen und die wollen eine Audienz haben, sozusagen, mit dem Herrn Jesus Christus. Und ich finde das so interessant, einfach die Reaktion und wie Jesus darauf reagiert. Also er ist wirklich nicht beeindruckt, ehrlich gesagt. Ich denke irgendwie, die wollten vielleicht Jesus damit beeindrucken, dass sie als Heiden kommen und wollen jetzt Audienz haben. Die wollen Jesus sehen. Ich war irgendwie von und fragte ich auch, ja, was wollten sie sehen? Wollten sie was ihm sagen? Ist auch ganz in Ordnung, finde ich. Ist auch nicht falsch. Aber ich denke manchmal, was sind, wollten sie ihn einfach beeindrucken, dass sie als Heiden auch das so toll fanden, was er getan hatte. Aber ich denke, das erinnert mich auch jetzt an diesen Fall, auch an Nikodemus. Nikodemus kam auch, wenn ihr die Geschichte sehr gut kennt, in Johannes 3 kommt und sagt zu Jesus, ja, wir wissen, mit all diesen Zeichen, die du tust, kann es doch nur sein, dass du von Gott bist. Und was sagt Jesus zu ihm? Oh, danke schön, dass du das eigentlich so gesehen hast. Nein, er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Nikodemus, wenn man nicht von Neuem geboren ist, kann man das Reich Gottes nicht sehen. Und hier sehe ich auch einfach mit Jesus auch, der ist nicht so beeindruckt bei den Leuten, die ihn vielleicht, sag ich mal, schmeicheln wollen und sagen, ach, du bist so toll und ja, finden wir Jesus toll oder sind wir bereit, das zu tun, was er tut? Sind wir bereit, ihm nachzufolgen? Sind wir bereit, an ihm an sein Wort zu halten und da dran zu bleiben, sozusagen ihm zu befolgen, wie er, wozu er uns auch gerufen hat? Ja, was ist deine Antwort zu diesen Leuten, die kommen und sagen, oh, wir wollen dich sehen? Er sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wisst ihr was? Wir, wenn wir wirklich Jesus sehen wollen, wenn wir wirklich Interesse haben an ihm, wenn wir wirklich ihn lieben, dann werden wir seine Nachfolger werden. Er sagt, wer mir dient, der wird auch da sein, wo ich bin. Wer mir dienen möchte, muss mir nachfolgen. Und das heißt, den Weg zu gehen, den er jetzt bereit zu gehen ist. Er hat gerade eben gesagt, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Also ich finde das auch selbst sehr interessant. Also er redet jetzt hier am Palmsonntag. Wir kennen die Geschichte. Palmsonntag. Donnerstag wird er gekreuzigt. Am Sonntag, den folgenden Sonntag, wird er auferstehen aus dem Toten. Aber erst kommt der Tod, er wird gekreuzigt werden und er weiß ganz genau auf das, was auf ihn wartet. Und so er sagt zu uns auch, hast du Interesse, willst du mich sehen, willst du mir nachfolgen, willst du das erleben, was ich erlebe, dann musst du mir auch nachfolgen und bis in den Tod. Und er gebraucht dieses Beispiel hier von einem Weizenkorn sozusagen. Ein Korn, sagt er, wenn er nicht in die Erde fällt, bleibt er alleine. Er muss in die Erde fallen und sterben und dann kann er erst viel Frucht bringen. Also ansonsten bleibt er allein. Und wisst ihr was? Das entspricht nicht unserer Natur. Ja, ich will fallen und sterben. Nein, wir wollen uns zurückziehen. Wir wollen beisammen zu bleiben. Also wir wollen uns zusammenreizen. Wir wollen gut aussehen, sage ich mal. Ich weiß nicht, wer hat Freude darauf, hinzufallen und zu sterben. Ich muss manchmal denken, buchstäblich, wie sieht es aus, wenn man fällt? Dann rutscht man aus, nicht wahr? Und man schleudert sich herum, man versucht die Balance zu finden. Und was machen die anderen? Die lachen, nicht wahr? Weil, ist egal, wo es ist. Jemand rutscht raus und die anderen lachen, nicht wahr? Und man schämt sich und es ist peinlich, man wird rot, man sieht aus wie ein Idiot. Weißt du was? Wir sagen auf Englisch Composure, ich weiß nicht, kann jemand mir das übersetzen auf Deutsch? Composure. Wir wollen zusammen, wie sagt man, Composure, keep our composure. Wir wollen, dass wir zusammen was?
Haltung bewahren.
Ja, das, you know, wir wollen nicht blöd aussehen. Nee, ich rutsche nicht aus, ich mache keine Fehler, ich rede nicht falsch, ich sage nichts Dummes. Ja, wir sagen was Dummes. Wir tun Sachen manchmal in unserem Leben und das sind uns peinlich. Und das schmerzt eigentlich. Es schmerzt. Und es tut weh eigentlich. Und so Jesus sagt, wenn du nicht in den Erde fallen kannst und sterben, bereit bist zu sterben, wirst du nicht viel Frucht bringen können. Und man muss sich überlegen, hey, welche Gelegenheiten gibt es eigentlich zu sterben? Es gibt viele Gelegenheiten zu sterben. Was macht die Welt? Nochmal, das entspricht nicht unserer Natur. Wir wollen gut aussehen. Wir wollen uns, wie heißt es wieder? Gut aussehen. Wir wollen gut aussehen. Korrekt, in Ordnung, nicht wahr? Und so ist es auch in der Gemeinde sehr oft der Fall, nicht wahr? Die werden, wer kommt oben auf die Bühne? Die Schönen, die Jungen, die Frischen, die Dynamischen. Ist alles in Ordnung auch. Man darf jung, frisch und dynamisch sein. Aber das sind schon eher diese Leute, die auf die Bühne kommen. Und man ist ganz gut vorbereitet. Und man sagt gar nichts Falsches. Man tut nichts Falsches. Man hat erstmal geübt. Alles in Ordnung auch. Aber was ist es? Das schmerzt, gerade vor Leuten, dass man ausrutschen sollte und einen Fehler machen sollte. Und das ist uns peinlich, nicht wahr? Und wenn ich jetzt sterben muss noch dabei, wenn ich sterben muss, dann tut es umso mehr weh. Und wisst ihr was? Es gibt viele Gelegenheiten zu sterben. Es gibt viele Gelegenheiten. Ich muss mir überlegen, wie sieht es aus, wenn man stirbt? Wie kann das aussehen? Ich denke Nummer eins, die einzige erste Sache, wenn wir das eigentlich ernst meinen, dass wir sterben wollen und diesen Weg gehen möchten mit Jesus, hier ist der erste Schritt, den wir machen müssen. Wir müssen uns einfach erstmal für Jesus entscheiden. Sagen, hey, ich bin bereit, mit dir zu gehen. Ich bin bereit, dir mein Leben zu geben. Ja, wisst ihr was? Hier ist die Sache. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich glaube, ich setze mein Vertrauen auf dich. Ich glaube, dass du die Antwort bist. Ich glaube, dass du am besten weißt. Also mit anderen Worten, man gibt das Lenkrad unseres Lebens, man gibt das rüber zu dem Herrn Jesus Christus. Und er wird es jetzt leiten und lenken, wohin er möchte mit deinem Leben. Und wisst ihr was? Das entspricht nochmal nicht die Natur des Menschen. Hier ist die Sache, wenn wir das Lenkrad unseres Lebens ihm übergeben, dann heißt es, kann es heißen, dass Sachen uns passieren. Es kann heißen, dass man auch vielleicht seine Arbeit verliert. Es kann sein, dass du krank wirst. Es kann sein, dass deine Ehe kaputt geht. Es kann sein, dass gerade aufgrund deines Glaubens, dass es dir schwierig geht, nicht wahr? Aufgrund deines Glaubens erst recht. Geschweige denn, was einfach sowieso passieren kann. Krankheiten, Scheidungen, Arbeit verlieren. Aber die Verfolgung, die sogar noch dazu kommt vielleicht, dass, hey, das ist uns peinlich. Ich weiß nicht. Früher ging es mir so. Und manchmal, ich kann mir auch vorstellen, noch heute, könnte vielleicht noch einige Situationen geben, wo es mir vielleicht peinlich wäre. Paul, was glaubst du? Glaubst du an die Schöpfungsgeschichte? Glaubst du, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat? Ja. Oder wie genau? Kommt drauf an diese Umstände, nicht wahr? Was glaubst du? Glaubst du an Jesus Christus? Bist du auch einer von dieser Fundamentalisten, die an die Bibel glauben und glauben, dass das Wort Gottes wirklich buchstäblich da drin steht? Meinst du das auch? Ja, ich glaube auch daran. Also ich bin überzeugt oder hoffe noch immer. Ich würde sagen schon, ja, ich würde das immer sagen. Habe ich schon mehrmals auf der Straße so gesagt. Aber ich denke, es gibt manchmal Situationen. Und wenn ich in meine Vergangenheit gucke, hatte ich mehrere, da schäme ich mich. Da war ich ein bisschen, naja, okay, man schweigt eher, man zieht sich zurück und man will das jetzt nicht so gerade bekennen in dieser Situation. Warum? Hey, das ist ein Moment, wo man stirbt jetzt, nicht wahr? Das sind Momente, wo man sterben kann und sagt, ja, ich glaube daran. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Glaubst du, dass er der einzige Weg ist, aber meinst du auch, all diese Leute, die im Busch leben, all diese Muslime, die noch nie diese frohe Botschaft gehört haben, auch in die Hölle kommen, nicht wahr? Da kommt man in diese Situationen, was unseren Glauben angeht. Das ist die erste Entscheidung, nicht wahr? Hey, willst du wirklich sterben? Willst du wirklich verstehen, was das heißt, zu sterben und viel Frucht zu bringen? Hey, dann musst du dich erstmal einfach für Jesus entscheiden. Und sag, ich gehe mit ihm und es ist egal, was kommt. Darum, das ist es nachher. Nachher kommt die Krankheit. Nachher kommt die Krankheit, nachher kommt die Scheidung. Stefan, ich muss an euch denken, das ist euer Erstgeborener, nicht wahr? Das bringt es eine Herausforderung. Das ist, hey, das ist, sieht man vielleicht nicht so, aber das ist eine Gelegenheit, so zu sterben. Hey, man hat sich nicht so gewünscht. Man hat sich vielleicht das erste Kind gedacht, stark, dynamisch, jung, frisch, alles kann alles machen, wird sehr intelligent sein, wird uns Ruhm bringen vielleicht. Und genau das Gegenteil ist nachher so. Und man hat ein Kind, das behindert ist und eher zur Last wird. Aber das ist gerade, das ist es. Ein Instrument, das Gott benutzen möchte in unserem Leben, damit wir sterben und dadurch viel Frucht bringen. Denn hier ist die Sache, Menschen gucken uns an. Die gucken uns an, wenn wir nachher Krebs haben, todkrank werden. Die gucken uns an, wenn wir Kinder haben, die vielleicht behindert sind. Und die sehen, wie wir damit umgehen. Und die sehen nachher vielleicht, wie das ein Kind zum Segen wird eigentlich. Und wie die Kinder und wie die Familie eigentlich verwandelt wird durch dieses Kind, das vielleicht normalerweise krank ist. Weil Wesley hat auch ihre Geschichte. Die hat eine Scheidung hinter sich. Die hat ein Kind, das auch, sag ich mal, seine besondere Noten hat. Und das ist eine Herausforderung. Hey, Wesley muss sterben sehr viel. Aber viele Menschen sehen und sehen, wie sie damit umgeht. Und wie es eigentlich von Gott benutzt wird zum Segen in ihrem Leben. Und darum, das ist auch für uns eine Krankheit. Was macht viele von der Welt? Die werden verbittert. Sogenannten Christen werden verbittert, wenn sie auf einmal die Nachricht kriegen, dass sie an irgendeinem Krebs oder einer Krankheit sterben werden. 3 Wochen, 3 Monaten, 3 Jahren, was immer die Nachricht ist. Du wirst jetzt, hast diese Krankheit und die werden verbittert. Und wisst ihr was? Manche verlieren ihren Glauben dabei. Jesus sagt, hey, jetzt stirbst du. Ob es leiblich ist oder im seelischen Sinn, ist eine Gelegenheit. Wirst du jetzt verbittert über deinen Zustand? Oder gibst du jetzt Gelegenheit, dass Gott sich verehrt, dass er sich verherrlichen möchte in dieser Situation? Wir können viel sterben. Du verlierst deine Arbeit. Ich weiß, für viele Männer ist das ein auf ihren Ego, für ihren Stolz ist das eine Verletzung. Ich war vielleicht jahrelang in einem Platz gewesen, treu gearbeitet und dann, nicht weil sie unbedingt was Schlechtes getan haben, gibt einfach keine Arbeit mehr. Arbeitsplätze werden gestrichen, 100 oder 1000 und du bist einer von denen. 40, 30 Jahren hast du da gearbeitet und so, tschüss, kannst jetzt gehen. Und was machst du jetzt mit 55 oder 60? Wo findest du jetzt neue Arbeit, neuen Beruf? Geht einfach nicht so. Das sind Gelegenheiten. Das sind Gelegenheiten, wo wir sterben, innerlich sterben und unser Stolz ist verletzt. Unsere Emotionen, wir können es kaum fassen. Und wisst ihr was? Das kann Jesus, kann Gott verwandeln. Das sind die Momente, die Gott benutzen kann. Und stattdessen, was macht die Welt? Ah, wir werden überwinden. Ich muss an meine Schwester denken. Meine Schwester ist ziemlich schwer krank jetzt. Und ihr Mann, er ist ungläubig. Er ist ein ganz lieber Mann, er gefällt mir sehr, er ist sehr nett und höflich. Weil er ungläubig ist, macht er genau das, was man auch erwarten würde. Es gefällt mir, einerseits gefällt mir, aber der eine andere Seite ist mir auch aufgefallen, wo er sagt, wir werden das überwinden, wir werden das schaffen, wir finden einen Weg, wir werden das überwinden, es wird gut sein. Er will positiv sein, das verstehe ich das. Er will meiner Schwester Mut zureden. Er will ihr ermutigen. Wir werden was finden. Wir werden die Lösung finden. Und ich denke, wie schade das ist eigentlich. Hey, man darf eine Lösung finden. Aber die Grundlage sollte sein, Gott, hier bin ich. Die haben schon so viele Lösungen gesucht. Die haben schon alles probiert fast. Die haben schon alle möglichen Ärzte besucht. Und man sollte dann sagen, hey, ich gebe auf. Ich kann nicht mehr. Gott, dein Wille geschehe. Und wenn es jetzt heißt, das Ende von meinem Leben, oder wenn es das heißt, einfach das Ende von meinem Lebensstil, dass ich diesen Wohl immer so habe und dass es mir jetzt elend geht, vielleicht das Rest meines Lebens, möge du verherrlicht werden in dieser Situation. Möge du das benutzen. Das ist die Grundlage. Und möge Gott dann uns leiten und führen, wenn er möchte, zu den Ärzten, die uns helfen können. dann überlass es ihm. Ja, du bemühst dich. Weiß nicht, du bist jetzt so und da, okay, ich verwese jetzt sozusagen. Aber die Grundlage, wenn ihr versteht, ist einfach, ich weiß nicht, was ich machen soll. Letztendlich bin ich nur Staub. Und ich bin dir völlig angewiesen, lieber Gott. Aber was macht die Welt? Gut, wir müssen was finden. Wir müssen die Antwort finden. Wir können das schaffen schon. Das ist so schade. Ich denke, ich liebe meinen Schwager. Aber andererseits, ich denke, es ist mir so aufgefallen. Hey, was ist mit dem lieben Herrn Gott? Wollen wir ihn nicht erstmal fragen, was er hier machen könnte und wie er das benutzen könnte? Und das sage ich auch meiner Schwester, sie ist gläubig. Und ich ermutige ihr auf dieser Basis zu sagen, hey, jetzt ist deine Gelegenheit, dein Vertrauen in Jesus Christus zu bilden. Und er wird es gebrauchen. Menschen gucken. Menschen sehen, wie wir mit dieser Situation umgehen. Und die wundern sich manchmal und staunen und sagen, mit so einer schlechten Nachricht, mit so einer schlechten Umständen, du bist so, immer so, du warst immer irgendwie solide, du warst halt immer gelassen, du hattest immer diesen Frieden, du hattest immer irgendwie diese Freude, und wie du mit diesen Sachen umgegangen bist, wie hast du das geschafft? So, das ist erstmal die Sache. Hey, Jesus sagt, wer mir nachkommen möchte, nimm sein Kreuz auf und folge mir nach. Kreuz ist ein Hinrichtungsinstrument. Man wurde nicht, es ist keine Stricke, wie sagt man? Es ist keine Pistole, es ist ein Kreuz. Das Kreuz heißt allmählich langsam sterben. Atemzug für Atemzug. Ein nach dem anderen. Ganz langsam sterben. Wisst ihr was, so ist unser Leben manchmal. Und buchstäblich, so ist unser Leben von Geburt bis zum Tod. Das ist die gute Nachricht eigentlich. Auch wenn wir niemals hingerichtet werden für unseren Glauben, der Tag kommt, wo wir leiblich sterben werden. Und wir dürfen das auch so betrachten. Unser Leben, allmählich merke ich das jetzt, körperlich, allmählich sterbe ich jeden Tag. Ich merke, ich bin nicht mehr so fit, ich kann nicht so alles machen wie früher. Und ich gucke mal die älteren Herren an, die älteren Herrschaften, und ich sehe das auch, wow, da fange ich auch schon langsam, vielleicht bin ich auch so eines Tages, wie werde ich damit zurechtkommen, nicht wahr? Wenn ich nicht mehr so alles machen kann. Und ich bin jetzt abhängig von den anderen Leuten, dass sie mir ein Essen bringen, dass sie mir ein Lätzchen umbinden um den Hals. Wie komme ich damit zurecht? Werde ich das schaffen? Bin ich noch am Glauben? Bin ich noch dran? Bin ich noch? Aber hier ist dann nochmal, hey, das kann Gott auch noch benutzen. Das kann Gott benutzen in deinem Leben. Sehe das als ein Segen, dass du auch jetzt auf diese Art und Weise einfach körperlich langsam stirbst und eines Tages buchstäblich tot sein wirst, und möge das jetzt Gott jetzt benutzen, um dich vorzubereiten auf die Zukunft und noch ein Zeugnis zu sein für die Leute um dich herum. Eine andere Art und Weise, wie wir auch sterben können, ist einfach gehorsam sein. Einfach gehorsam sein. Das tun, was Gott uns zeigt. Nicht wahr? Wer von uns ist gerne gehorsam, ich weiß es nicht. Naja, wenn es immer gute Nachricht ist, wenn, sag mal, Mama und Papa sagen, Kinder, geh mal nach draußen und spiel. Oh, hallo, das hört sich gut an. Kinder, komm mal her, ich habe Osterschoko-Eier für euch. Wollt ihr nicht manche von denen? Isst mal bitte. Ja, danke schön, wir essen die. Aber wenn Mama und Papa sagen, esst eure Brokkoli, esst eure Essen oder bleibt mal drinnen jetzt und macht eure Hausaufgaben, dann ist man eher nicht gehorsam. Und das ist aber hier, warum sagen die Eltern, dass man das Kind das tun soll, machen sollte? Ess dein Gemüse, mach deine Hausaufgaben, weil es zum Wohl des Kindes dient, nicht wahr? Darum. Und so auch muss das Kind sozusagen in dieser Hinsicht sterben. Wir als Christen dürfen auch sterben, wenn wir Gott gehorsam sind und das tun, was er von uns verlangt. Er sagt, geh zu deinem Bruder Paul und bitte um Vergebung. Wie du ihn behandelt hast, war nicht richtig. Was machen wir? Ja, aber hast du gesehen, was er gemacht hat? Aber er wird es sowieso nicht akzeptieren. Ach, er fängt sowieso den Streit wieder nur an. Ach, ich habe das schon mal versucht, ein anderes Mal. Und wir kommen mit unseren Antworten, unserer Gründen, warum man es überhaupt nicht machen möchte. Er wird es nicht verstehen. Er wird es, ja, weißt du, wir haben, nee, Gott sagt, geh und bitte um Vergebung. Geh und hilf diese Person. Na ja, aber ich hab schon so viel Mühe gehabt heute. Ich habe schon gedient im Gottesdienst. Und warum sollte ich jetzt irgendwo hingehen und jemand helfen, wo Not ist oder wo eine Gelegenheit ist, was zu tun und anderen zu helfen und zu dienen? Das passiert mir, das kann manchmal bei mir sehr oft passieren. Ich habe einen vollen Tag hinter mir, gerade am Sonntag damals oder Mittwoch, und man will sich entspannen. Und wenn das, was dazwischen kommt, und wenn Bedarf da ist oder Not und man muss jemand helfen, ja, lass die anderen das machen. Ich habe schon gedient, ich habe schon genügend gemacht und lass die anderen das machen. Ich muss ja an die Geschichte gedenken von Jesus Christus, wo die Jünger kamen zurück, er hat sie ausgesandt, sie kommen zurück und sie berichteten ihm alles, was sie getan haben. Und Jesus sagt, komm, lass uns auf die andere Seite gehen, wo es ruhig ist, an den anderen Seiten vom See oder vom Meer, und da werden wir uns ausruhen, okay, Jünger? Oh, das hört sich toll an. Der Dienst ist hinter uns, wir sind rausgegangen, wir haben so viel Wunder erlebt, Menschen haben sich bekehrt, wir gehen jetzt rüber zu den anderen Seiten vom Meer und werden uns ausruhen. Und was passiert aber? Die Volksmenge sehen, wo Jesus hingeht mit seinen Jüngern, und sie folgen ihm nach. Und sie kommen nachher an, und Jesus lehrt ihnen das Wort, und es wird Nacht, Abend, es wird nur Abend, und es wird erst langsam Zeit, dass sie nach Hause gehen. Und was sagt Jesus seinen Jüngern? Er sagt, gib ihnen etwas zum Essen. Und die sagen, bevor er das gesagt hat, haben sie aber gesagt, Herr, es wird spät, schick sie jetzt noch kurz nach Hause, bevor es Abend wird, damit sie noch was zum Essen holen können. Schick sie fort. Dann sagt er, nee, gebt ihr ihnen was zum Essen. Ich denke, was? Niemals. Ich dachte auch, hey, bist du gehorsam in diesem Moment? Bist du gehorsam in diesem Moment? Viel Frucht wurde gebracht. Viele Leute wurden ernährt an diesem Tag. Und ich gehe auch mal davon aus, dass viele auch zum Glauben gekommen sind. Was sagen wir immer? Schickt sie fort. Jesus sagt, nee, gib ihnen was zum Essen. In diesem Moment bist du bereit, gehorsam zu sein. Bist du bereit? Machst du das? Die haben ein Wunder erlebt. Mit wenig Essen wurde das Essen vermehrt. Und das, ich denke, manchmal wir vergessen auch. You know? Wenn du nicht stirbst, kannst du nicht viel Frucht bringen. Nochmal, wir müssen sterben, wir müssen erniedrigt werden, wir müssen uns beugen, wir müssen unsere Wünsche und Willen seinem Willen unterordnen, und dann kommt viel Frucht. Nochmal, nicht Frucht nach unseren Vorstellungen. Wir denken immer Frucht, Frucht, Frucht. Ja, wir haben heute 100 Menschen im Gottesdienst gehabt. Wir haben heute viele zum Glauben gekommen. Ach so, ist das runtergefahren? Wir sehen das als Frucht, nicht wahr? Viele sind zum Gottesdienst gekommen. Letzte Woche hatten wir 75, diese Woche haben wir 90, die nächste Woche hatten wir 110. Und wir sehen, das ist Frucht, nicht wahr? Es ist Frucht in Gottes Augen aber. Was will Gott machen mit unserem Leben? Und Sachen, die uns passieren, das sind Gelegenheiten, wo wir entweder verbittert werden, sauer werden, aufgeben, oder wir sagen, hey, es ist eine Gelegenheit zu sterben. Und nicht mein Wille geschehe, sondern sein Wille geschehe. So, einen anderen Weg, wie wir auch sterben können. Und es wird nur noch schwieriger übrigens. Das erste Mal ist einfach, man entscheidet sich für Jesus und das Leben kommt auf einen zu, nicht wahr? Und sagt, okay, habe ich mir nicht so gewünscht, aber okay, ist einfach Gottes Wille. Der andere Wille ist, jetzt gehorsam zu sein. Das ist es. Wenn Gott bittet um Gehorsamkeit, dann ist es manchmal Sachen, die sehr schwierig sind auch zu tun gerade, die man nicht gerade so tun möchte. Und drittens, wie wir auch sterben können, ist, dass unser Nachbar, unser Nächsten uns vorangeht, sozusagen. Dass wir ihn höher achten als selbst. Und das ist am schwierigsten manchmal. Das gibt viele Gelegenheiten zu sterben. Der andere bekommt Ruhm für etwas, was du eigentlich ausgedacht hast und was du eigentlich, das war deine Idee und du hast die Ideen und die Planung gehabt, wie man das durchführen könnte, und der andere hat das vielleicht gemacht und kriegt Ruhm und Anerkennung. Und du bist, hallo, ich war eigentlich derjenige. Was machst du in diesen Momenten? Wärst du sauer? Wärst du bitter? Siehst du dich zurück und sagst, das war eigentlich nicht so. ich sollte gelobt und gepriesen werden sollen. Und der wird gelobt und gepriesen. Und der ist ein Idiot, der kann überhaupt gar nichts. Der ist so, er hat überhaupt keine Ahnung von etwas. Ich habe doch die Talenten. Hätte nicht mal erkennen können, ich habe die Talenten. Diese Gelegenheit gibt es immer. Diese Gelegenheit gibt es erst recht innerhalb der Gemeinde Jesu Christi. Da ist es, darum ist es so am schwierigsten. Hey, in der Arbeitswelt, ich wurde nicht befördert. Andere wurde vor mir befördert und obwohl ich da länger bin und mehr geleistet habe und der und bla bla bla. Das ist schon schwierig. Aber weißt du was, mit einem geistliches Element noch dazu, wenn es um geistliche Dinge geht, you know, Gott hat zu mir gesprochen und keiner erkennt das, aber dieser Typ hier drüben, der redet über ganz Basics und der ist, you know, der redet, als ob der gerade Christ wurde und der wird hochgelobt. Oh, was ist das? Da fängt man schon an, ein bisschen sich zurückzuziehen und man wird langsam verbittert. Und man schmerzt, es schmerzt einfach. Ich weiß, in meiner Gemeinde zum Beispiel war ich auch da eine Weile, nicht wahr? Und ich meinte auch, ich wäre ziemlich reicher Christ und könnte einiges und weißt du, und dann, es gab so Männertreffen zum Beispiel, ich denke, wir hatten den jeden Dienstag. Und wir würden erst dann vielleicht erst in als eine Großgruppe von Männern, wenn wir uns treffen, war auch eine große Gruppe, jetzt nicht 5 Männer, es waren so 40 oder 50. Und dann würden wir nachher aufbrechen in kleine Gruppen, die auch dann geleitet wurden von irgendwelche Gruppenleiter, die würden dann sich aufteilen, vielleicht von 6 bis 10 Personen, weiß ich nicht mehr. Und ja, und ich wurde nicht jemals gefragt, als Gruppenleiter zu werden. Aber der andere Typ, der gerade neu in der Gemeinde ist, sag ich mal, der wurde schon eher gefragt als ich. Und ich meinte, hey, ich habe auch Gaben, ich kann auch. Ich weiß auch schon viel über den Glauben, bin schon 60 Jahre Christ und so. Wisst ihr was? Da merkte ich bei mir, die Bitterkeit fing an. Und aber ich habe das im Keim erstickt und sagte, ich muss sagen, hey Paul, wem dienst du hier eigentlich? Geht es um dich? Oder geht es um Gott? Und wisst ihr was? Ich habe zu Gott gebetet. Das ist, warum wir Gott brauchen und Jesus Christus. Wir geben das einfach ab. Danke für das Beispiel von Jesus Christus, der zum Kreuz ging. Darum, er hat nicht nur gepredigt, achte den Nächsten höher als selbst. Er hat es gemacht. Er ist zum Kreuz gegangen. Ist er zum Kreuz gegangen, weil wir es verdient haben? Nee, gerade weil wir es nicht verdient haben. Wo wir noch Feinde Gottes waren, ist Jesus Christus zum Kreuz gegangen für uns. Wo wir noch Feinde Gottes waren, wir waren Sünder, wir waren rebellisch. Wir haben ihm die Faust gezeigt und Jesus Christus ist zum Kreuz gegangen. Weißt du, können wir das auch machen dann? Jesus ist unser Vorbild. Und so, wo in diesem Moment, wo der Typ hier bevorzugt wurde, da konnte ich einfach loslassen. Das ist ein wunderbares Gefühl eigentlich. Man sagt, hey, du weißt doch eigentlich viel besser als ich. Und was immer der Grund ist, dass er bevorzugt wurde, ich überlasse es dir jetzt. Du hast vielleicht einen anderen Plan für mich. Du hast vielleicht noch was Besseres vor. Und möge ich jetzt lernen, was es heißt, loszulassen und den anderen vorzugehen und keine Bitterkeit zu hegen und sagen einfach, hey, du hast einen guten Plan. Dein Plan für mich ist ganz einzigartig. Und den wirst du vollbringen, nach deiner Vorstellung. Und das ist gerade, das ist es. Man kann auch lernen, das ist, was gehört zu unserem Leben. Lerne zu sterben. Lerne es auch, den Nächsten höher zu achten als selbst. Paulus sagt, ordnet euch gegenseitig unter. Liebt deinen Nächsten. Vergib einander. Ordnet einander unter. Wir sollen, dazu sind wir berufen. Wir sollen uns gegenseitig unterordnen. Nein, du geh mal zuerst. Ach, du hast die Anerkennung bekommen? Das ist schön. Nicht wahr? Obwohl es vielleicht innerlich schmerzt. Du hast gut gemacht. Guten Lobpreis. Auch wenn man denkt, ich hätte Lobpreis viel besser machen können. Geh zu ihm und sag, hey, der Lobpreis war gut. Danke für deinen Dienst. Danke für deine Bereitschaft. Wir wissen nicht, warum der Mensch hier vorne sitzt und vielleicht gefragt wurde, Lobpreis zu machen. Und das ist es manchmal. Ehrlich gesagt, manchmal, wenn wir hören, was die Vorgeschichte war, was da abgelaufen ist, dann denke ich, ah, okay, verstehe schon. Okay, einer war krank, vielleicht der Lobpreisleiter war krank und er war gerade da wo der Pastor die Nachricht bekommen hat, Zeitdruck war da, hat er ihn gefragt, kannst du den Lobpreis heute Abend machen, obwohl du den vielleicht besser machen könntest? Ich will nur sagen, da sind auch manchmal diese Vorgeschichten, die dazugehören. Wisst ihr was? Überlass es Gott. Nicht so neidisch und competitive. Wettbewerbstüchtig sein, weiß ich nicht, wie man das sagt. Nicht so, ich will voran. Ich muss der Erste sein. Ich muss anerkannt werden. Wisst ihr was? Lass den Nächsten vorangehen. Wir haben gerade gelesen, Vers 23, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wisst ihr, wo ich das gelesen habe vor ein paar Tagen? Ich dachte, die Stunde ist gekommen, wo der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Warte mal, du wirst jetzt gekreuzigt und du wirst verherrlicht werden? Wow. Wisst ihr was? Wir reden von dem verherrlichten Leib Jesu Christi, wo er aus den Toten auferstanden ist, sagt man, sein Leib war verherrlicht. Also verherrlichten Leib. Also er wurde verherrlicht. Erst dann, als er auferstanden ist, sozusagen, hatte die Herrlichkeit Gottes erlebt. Er ist dann nachher hochgegangen und sitzt zum Rechten seines Vaters. Er sitzt jetzt in aller Herrlichkeit. Er wurde verherrlicht. Aber interessanterweise kommt erst das Kreuz. Und wenn man das lesen würde, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde, dann würde ich denken, oh, der Himmel wird aufbrechen. Geist Gottes wird auf ihn herabkommen. Und so wie ähnlich bei der Verklärung, auf einmal wird Jesus in seiner Herrlichkeit da stehen. Und wir werden ihn nicht sehen können, weil es so hell ist, noch heller als die Sonne seiner Herrlichkeit. Nicht wahr? Nee, er redet nicht davon. Es kommt noch. Aber erst kommt das Kreuz. Er muss erst sterben. Bevor er verherrlicht werden kann, muss er sterben. Wisst ihr was? Er hat auch gesagt, wenn du mir nachfolgen möchtest, dann nimm dein Kreuz auf. Dann sei du auch bereit zu sterben. Denn wenn du stirbst, wirst du dann auch verherrlicht werden. Der Tag wird kommen, wo du auch verherrlicht wirst. Mit anderen Worten, es lohnt sich. Es hat seinen Zweck. Es hat seinen Grund. Lass los, überlass es dem Herrn. Und wenn die Schwierigkeiten kommen, wenn die Herausforderungen kommen, wenn die Verletzungen kommen, wenn die Lügen kommen, lass los, wir haben gerade gelesen, lass los und lass fallen, nicht wahr? All die Lieder haben gepasst zu meinem Text heute, habe ich gedacht. Ich habe gesagt immer, kann ich die mehr merken? Ich muss mir die merken. Die will ich einbinden in der Predigt. Haben alle gepasst, lass los, lass fallen. Fall, du siehst wie blöd, du siehst wie ein Blöder aus vielleicht dabei. Wisst ihr was, das ist was Sterben ist, du siehst blöd aus. Jesus am Kreuz, mein lieber Geschwister. Ich versuche euch zu sagen, wir verstehen, dass es so religiös geworden in unserem Leben. Das haben wir jetzt von Kindheit an gehört. Jesus ist am Kreuz gestorben. Aber ihr versteht nicht, wie doof das aussah damals. Jesus, der Messias, sitzt am Kreuz. Hallo, das gibt es nicht. Darum haben die Juden ihn verspottet. Wenn er der Sohn Gottes ist, lass ihn jetzt herunterkommen vom Kreuz und wir werden ihn dann anbeten. Das haben die Pharisäer gesagt. Die haben verspottet, verhöhnt. Was für ein Idiot, er hängt da. Er hängt da mit Verbrechern, die das verdient haben, den Tod. Ich denke manchmal, ich kapiere das auch nicht. Aber wisst ihr was, das sieht so doof aus. Der Messias hängt am Kreuz, er ließ sich von Heiden hinlegen und nagen sogar noch. Wenn du ein Jude bist, dann denkst du erst recht. Hallo? Heiden, Götzenanbeter haben dich an Kreuz genagelt. Du siehst doof aus. Und es wird auch oft gesagt, weiß ich nicht, für mich, manchmal, wenn man sagt, nackt, kann sein, dass er noch immer eine Schürze anhatte. Aber viele behaupten, er war buchstäblich komplett nackt. Weiß ich nicht, ob das so stimmt. Aber das ist Scham. Das schämt. Das ist beschämend. Habe ich keine Lust darauf. Und man hängt gerade so, nicht wahr? Was macht man, wenn man schmerzt? Man zieht sich zusammen. Und man wird sich, ist man auf dem Boden und man wird getreten von Leuten. Man zieht sich zusammen wie eine Schildkröte. Wie eine Schnecke in ihrem Haus. Aber hier hängst du und du kannst dich nicht wehren. Das ist Scham, das ist beschämend. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben für uns, der Messias. Mann, ich denke einfach, Paul, kannst du mal begreifen das? Und sobald es mir schlecht geht, dann bin ich sauer. Oh Gott, warum hast du das zugelassen? Ich sehe so doof und ja, ich schäme mich und es ist peinlich. Und ich hatte, dann denke ich auch, ich bin entsetzt. Hätte ich was anderes überlegen können? Hätte ich nicht das anders machen können? Ah, oh, was ist das? Und ich so, ich will mich auch immer zusammenreizen und gut aussehen. Ja, alles in Ordnung. Und alle lachen, vielleicht denken, hey, da bist du gerade, du hast so gerade so gemacht oder hast gerade eben so gesagt. Ja, ja, ich kann das rechtfertigen, ich kann das erklären und es war nicht so, wie ich es gemeint habe und bla bla bla, nicht wahr? Hey, das ist das Leben. Mit Gott nachzufolgen heißt, du wirst doof aussehen. Du wirst hingenagelt ans Kreuz. Du kommst in Situationen, wo du dir nicht helfen kannst. Wirst du noch immer an Jesus glauben? Wirst du sagen, okay, ist alles okay? Matthäus 5, habe mich auch immer gewundert. Matthäus 5, muss ich lesen, ich habe es nicht auswendig gelernt, etwas auswendig. Aber da ich ein Perfektionist bin, siehst du, es muss perfekt sein, muss ich jetzt zitieren, was Jesus gesagt hat. Vers 11, Matthäus 5, 11. Also glückselig seid, sind die barmherzig, alles so schön. Nicht glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Das hört sich alles so super, wie man sein sollte. Und dann Vers 11 sagt Jesus folgendes: Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ich war, hey, willst du Jesus nachfolgen? Bereit dich vor. Du wirst geschämt werden. Die werden dich auslachen. Die werden über dich lügen. Ja, was will man machen? Man will das immer gut machen. Nein, ich habe nicht gelogen. Ich schwöre, ich habe nicht gelogen. Aus diesem Grund habe ich nicht gelogen. Und so, nee, wir wollen uns verteidigen. Jesus sagt, jubelt, freut euch, denn euer Lohn wird groß sein in den Himmel. Wisst ihr was, das ist es. Dieses Leben ist furchtbar. Dieses Leben ist ungerecht. Dieses Leben ist voll Schmerzen und Kummer. Aber die Zukunft wartet auf uns. Der Lohn wird groß. Wir werden auch mit ihm verherrlicht werden. Wir werden mit ihm verherrlicht. Und ich denke, das ist auch, was wir zum Herzen nehmen sollten. Jesus Christus ist nicht umsonst gekommen. Und wir machen, Gott sei Dank, wir machen dies alles nicht umsonst. Wir machen das nicht umsonst. Wir haben einen großen Lohn. Und wir dürfen uns auch darauf freuen. Wer sein Leben liebt, verliert es. Johannes 12. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in dieser Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Dazu bin ich gekommen. Soll ich jetzt sagen, Gott, rette mich? Sagt Jesus. Vater, nein, nein, hierzu bin ich gekommen. Wisst ihr was nochmal? Gehorsam sein ist sehr wichtig. Ist mir aufgefallen. Und gerade in den Kapiteln zuvor, da haben sie sich vorgenommen, Jesus zu töten. Wache gehalten oder Ausschau gehalten, nicht wahr? Die wollten jetzt, wir müssen ihn ergreifen. Und steht, Jesus hat sich zurückgezogen nach Ephraim, wo es etwas am Rand der Wüste war. Er hat sich zurückgezogen. Anderes Mal, lies mal auch, wo sie versuchten, ihn zu nehmen und zu töten. Oder er hatte Jerusalem vermeidet, weil es noch nicht seine Stunde war. Hier ist die Sache. Hier ist die Sache. Wir wollen Gott gehorsam sein. Manche von uns, manche Leute sind Märtyrer. Wir haben einen Märtyrerkomplex. Ich denke, da ist einfach eine Lektion auch darin für uns. Tu, wo Gott uns hinführt. Wo immer uns hinführt, da wollen wir gehorsam sein. Jesus hat einige Situationen vermeidet, weil es hieß, es ist noch nicht seine Stunde. Es war noch nicht dran. Jetzt ist es dran. Aber es ist keine Kleinigkeit. Jetzt muss er durchsehen. Er hat nachher im Garten Gethsemane gesagt, lieber Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mich vorbeigehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Hier ist die Sache, wenn wir wissen, wo Gott uns hinführt, und wir wissen, das ist der Weg, den er uns ausgewählt hat, bleib dran, gib nicht auf und zieh nicht zurück. Andersrum sei nicht diesen Märtyrer. Manche irgendwie, wir sind laut und suchen den Streit. Und ehrlich gesagt, mit manchen Christen, man hat das Gefühl, die wollen auch geschlagen werden. Dann können sie sagen, ja, ich wurde geschlagen, geprügelt für meinen Glauben. Aber die sind so, irgendwie so Kratzbürste sind sie irgendwie. Und wollen irgendwie die Menschen nerven und irritieren und sind laut und schreien und brüllen und können auch nicht mal ein vernünftiges Gespräch führen mit den Ungläubigen. Weißt du was? Das ist nicht, dazu hat Gott uns nicht berufen. Jesus und seine Demut jetzt, in Demut, in Liebe, in Geduld und Barmherzigkeit geht er und er wird erfüllen, was Gott für ihn schon gewählt hatte. Die suchen ihn, sie finden ihn. Sie kommen auf ihn zu, werden ihn festnehmen. Und er gibt sich auf. Petrus schlagt zu, kommt mit dem Schwert. Petrus ist fleischlich, nicht wahr? Wie die Welt. Kämpfen, verteidigen. Jesus sagt, tu das Schwert weg. Weißt du nicht? Wenn ich möchte, kann ich meinen Vater jetzt bitten, dass er 12 Legionen Engel schickt. Mit anderen Worten, 12 Legionen Engel, die das hier alles vernichten und alles, alle meine Feinde wegschaffen und ich bin befreit davon. Nee, er bleibt treu. Er bleibt dem Vater treu, Jesus Christus. Und er sieht das durch. Und er wird sich nicht ablenken lassen. So wie die Botschaft für uns heute ist. Sterben. Ich lese das sehr oft einfach. Tut mir leid. Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf und folge mir nach. Hier sagt er, wenn ein Samenkorn nicht in die Erde fällt, dann kann er nicht viel Frucht bringen. Paulus hat es auch gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin gekreuzigt. Der Tod. 1. Korinther 15 können wir aufschlagen und damit werden wir beenden. Paulus hat es genau verstanden mit dem Samenkorn. 1. Korinther 15, Vers 35. Schreibt Paulus folgendes, es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Tor, was du sähst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Siehst du, dieses Prinzip hat er verstanden. Was du sähst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du sähst, du sähst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei vom Weizen oder von einem anderen Samenkörner. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Vers 24. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Mit anderen Worten, wir werden, unser Leib, das uns gegeben wurde, wir sterben und werden auferstehen. Wir sind in Vergänglichkeit gesät und werden in Unvergänglichkeit auferstehen. Wir haben einen natürlichen Leib bekommen, wir werden einen geistlichen Leib bekommen. Also mit anderen Worten, dieses Leben, was wir angucken, wir sind Samenkörner. Das ist nicht die Endstation. Wir sind nacktes Korn. Und den Leib, den wir noch bekommen werden, das Leben, das wir noch bekommen werden, wird dieses Leben weit überaus hinaus steigen. Jesus Christus, man konnte ihm bei der natürlichen Geburt durch die Mutter Maria konnte man ihn töten. Nachdem er aus den Toten auferstanden ist, konnte man ihn nicht mehr töten. Und er konnte hinaufgehen in den Himmel und da mit seinem himmlischen Vater sein. Aber nur, weil er zum Kreuz gegangen ist. So auch wir, wie ich gesagt habe, vielleicht werden wir niemals hingerichtet werden für unseren Glauben. Aber eine Sache ist sicher, so oder so, wir werden sterben. Und lass uns dieses Leben jetzt benutzen, damit wir dann in die Ewigkeit ihn Ehre bringen und ihm sozusagen, dass wir auch dadurch sozusagen und durch dieses Leben das Unvergängliche gewinnen. Unser Lohn wartet auf uns und wir gehören ihm bis in die Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für deine die Gelegenheit, dein Wort zu lesen, dein Wort zu predigen. Ich danke dir für deine Barmherzigkeit. Vater, lieber Gott, du bist uns vorausgegangen. Du hast uns gezeigt, wie man das macht. Du hast uns den Weg vorbereitet. Und oh, lieber Gott, wir feiern diesen Tag. Wir feiern die Auferstehung. Und das ist die Verheißung, die wir haben, hat auch Paulus gesagt. Aber wenn Christus nicht aus den Toten auferstanden sind, dann sind wir die Ältesten von allen Menschen. Und du bist aber aus den Toten auferstanden. Und so haben wir die Versicherung, die Verheißung, dass wir auch, wenn wir sterben, auferstehen werden und mit dir sein, Vater. Wir freuen uns auf diesen Tag, wo wir unsere geistliche Leiber bekommen werden. Wir freuen uns auf den Tag, wo wir unseren Lohn empfangen werden, weil wir bis zum Ende treu geblieben sind. Vater, wir wollen dir treu bleiben, wir wollen dich bezeugen. Vater, ich bete, wenn es diese Gelegenheiten gibt und Momenten gibt, wo wir Gelegenheit haben zu sterben, dass wir das auch ausnutzen. Vielleicht war das auch heute für mich der Fall, Vater, dass ich jetzt hier spontan sitzen darf und eine Predigt halten darf. Auch eine Gelegenheit zu sterben. Vater, wir wollen uns zusammenhalten, wir wollen uns gut aussehen, aber wir müssen auch erkennen, das Leben, das Sterben ist manchmal messy, ist manchmal unordentlich und ist nicht sehr schön, sage ich mal. Ist kein schönes Ansehen. Aber Vater, du kannst alles benutzen, Vater. Du kannst alles gebrauchen und darin wollen wir uns auch stützen. Wir sind dir gehorsam, wir bleiben dir treu. Und wenn wir dadurch verfolgt werden, wenn wir dadurch Schmerzen leiden müssen, wenn wir deshalb Lasten tragen müssen, dann wollen wir das auch machen mit aufrichtigen Herzen und mit Freude, Vater. Lass uns erkennen, wer du bist und was du für uns bewirkt hast und dass du unser Vorbild bist. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Amen.